Warum das nicht schon längst umgesetzt wird, frage ich mich auch. Wir sind auch große Verfechter der Herkunftskennzeichnung, weil wir einfach sagen, es ist schon das Recht des Konsumenten, dass er weiß, wo sein Lebensmittel herkommt.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Frühstück mit Bier und Leberkäse. Das ist wohl die perfekte Mischung, die wir heute haben. Mm. Wir haben vor uns ein kühles Sättel von Zipfer. Wir stoßen gleich mal an. Und wir haben vor uns frisch aus der Produktion gut duftender Leberkäse von Gourmet Fein.
Genau. Und wir sitzen mit dem Geschäftsführer, mit Florian Hippesreiter, zusammen. Servus, Florian.
Hallo, grüß euch. Freut mich, dass bei uns jetzt im Michaelenbach oder wie wir es gerne nennen, in Leberkäse City.
Leberkäse City, und man kommt da relativ einfach dorthin, man muss überall die kleinste Abzweigung nehmen. Man
dann ja, das kann sein, aber dafür sind wir ein sehr beschaulicher und netter Ort und bei uns riecht es immer gut.
Wahnsinn, genau. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn wir zurückgefahren sind und wir sind aus dem Auto ausgestiegen, es hat gleich total gut nach, ja, nach Leberkäse und einfach gut gerochen, nach Gewürzen, gleich draußen schon. Und wenn man dann reinkommt, erst recht und jetzt riecht es nach Bier auch noch. Hast du da auch ein Zimmer, wo man einziehen kann?
Mhm, oder? Ja, leider nicht. Leider nicht. Weil sonst würde ich vielleicht selber auch da wohnen und ich glaube, das meine Frau nicht.
Wir haben mal gesehen, die Silvia Schneider ist oder war ich ein Testimonial. Mhm. Wollte Nägel fragen, ob man vielleicht wollte es wechseln. Wir machen das natürlich auch gerne.
Optisch fast kein Vergleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, wir haben mit der Silvia sogar unseren ersten TV-Spot gemacht, einige Jahre aus. Mhm. Und die Silvia ist uns sehr verbunden. Ich muss wirklich sagen, ich schätze, sie ist eine höchst professionelle Arbeiterin und macht das alles perfekt. Also
das Gegenteil
sind wir schon
von
sehr
uns.
Froh, dass wir. das Gegenteil, zumindest ein bisschen anders.
Ja, die Silvia war ja auch schon mal zu Gast bei Frühstück mit Bier.
Mhm, ich weiß.
Heute Frühstück mit Bier und Leberkäse. Jetzt erzähl mal, Gourmet-Fein kennen viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht von der Tankstelle, vielleicht auch vom Furtgäh, von einem Leberkäse-Semmel. Mhm. Ihr macht Leberkäse, für das seid ihr bekannt, aber darüber hinaus auch noch andere Produkte.
Ja, wir als Firma Gourmet-Fein, wir sind ein reiner Familienbetrieb. Das ist das Schöne. Das heißt, wir haben immer sehr langfristige Themen, die was wir bearbeiten. Und wir haben sie eigentlich seit Gründung der Firma Gourmet-Fein durch meinen Schwiegervater, durch den Fritz Flohmeier, immer schon auf die Qualität konzentriert und haben halt als unser Hauptprodukt und aus meiner Sicht das wichtigste Produkt, was du in Österreich brauchst, ist Leberkäse, so ehrlich muss man sein. Ist auch der beliebteste Snack der Österreicher, haben wir ja die Umfragen auch schon mittlerweile belegt. Und wir haben sie auf Leberkäse konzentriert, auf hochqualitativen Leberkäse, verwenden nur bestes Fleisch von eigenen Bauern, verwenden keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker, also wirklich nur die besten Zutaten, zum Beispiel beim Käse auch ein Heumilch-Emmentaler, und produzieren neben dem hochqualitativen Teil auch 16 Sorten standardmäßig. Das heißt, da ist auch für jeden was dabei, was ihr nachher probieren könnt. Chili Cheese zum Beispiel ist ein großes Highlight. Oder geht bis zu Steinpilz Trüffel, wenn sie es einmal ein bisschen edler haben wollt, für eigene Damen. Und das ist quasi unser Hauptbrand mit Gourmet-Fein, wo wir halt das Thema Leberkäse spielen. Wir haben noch zwei andere Marken, die was wir führen, die Marke Überio Hofgenau. Wir arbeiten exklusiv mit Schweine- und Rinderbauern zusammen und dieses Fleisch vermarkten wir in der Gastronomie unter Überio Hofgenau.
Und da gibt es auch, haben wir gesehen, Berner Würstel.
Ja, Berner Würstel machen wir unter Gourmet-Fein. Das heißt, okay. Überio Hofgenau ist wirklich nur die reine Fleischmarke, die Rohfleischmarke, wo wir eben quasi mit 46 Schweinebauern und 160 Rinderbauern zusammenarbeiten. Das heißt, wo alles gentechnikfrei, zertifiziert gentechnikfrei ist. Wir bewirtschaften die Wiesen und Felder glyphosatfrei.
Und da gibt es dann, sag einmal, die Fleischsorten, was gibt es dann?
Ja, da gibt es ein Karree, Schopf. Bauch, Filet, alle diese Dinge, die was wir in die Gastronomie verkaufen. Oder auch zum Beispiel ein Metzger, die supporten wir genauso auch. Alle die was halt an hochqualitativen Schweinefleisch interessiert sind und an einem Schweinefleisch mit Herkunftskennzeichnung, weil bei uns ja auf jeder Packung genau draufsteht, von welchem Bauern das Fleisch kommt.
Aber ihr seid jetzt eigentlich nicht jemand, der direkt an den Endkunden verkauft oder in seltenen Fällen, sondern eigentlich B2B.
Absolut, aber wir sind kein B2B-Brand, weil unsere Kunden, sei es jetzt Tankstellen in Österreich oder in Deutschland, ja trotzdem mit unserer Marke werben.
Ja.
Also das schon, wie gesagt, der dritte Teil ist, denn was wir noch haben, wir haben seit 2019, sind wir auch beteiligt bei der Feinkostmetzgerei Zellinger aus Steyr. Mhm. Und das ist so quasi unser Retail-Kanal, wo wir so ein typisches feines Metzgergeschäft bieten, wo es logischerweise auch Gourmet-Fan-Leberkäse gibt.
Aber das bringt mich zu der Frage nur mal zurück, weil ja, ein Familienbetrieb, es ist natürlich die Marke Gourmet-Fan, die es auch schon seit langem gibt, seit 2004 schon. Aber wieso seid ihr dann eigentlich auch an einer Werbung für einen Endkunden interessiert? Eigentlich könnt ihr ja auch nur sagen, wir produzieren den, schicken den an die Gastronomie, an die Tankstelle. Mhm. Und es ist ja wurscht, ob das jetzt ein Gourmet-Fan, Leberkäse oder ein anderer ist. Die Produktion macht ja ihr. Warum seid ihr dann trotzdem auch an dem interessiert, da eine Marke aufzubauen?
Ja, also da stichst mir ins Herz, wenn es heißt, Leberkäse ist Leberkäse. Es ist zum Glück nicht so. Das heißt, wir, wie ich vorher schon gesagt habe, produzieren ganz anders, wie es typisch industrielle Betriebe machen und wollen wirklich das beste Produkt am Markt sein. Nicht nur geschmacklich, sondern auch in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit, wo wir uns sehr engagieren. Und darum nutzen wir das auch und sehen uns da auch als Markenartikel. Mhm. Und diese Marke wird, wie gesagt, mittlerweile von Ungarn, Österreich bis in Deutschland auch verwendet. Und was natürlich jetzt auch kommt, es ist zwar unser Hauptabsatzkanal, die Tankstelle, wo halt das Leberkäse-Semmel in der Unterwegsversorgung unersetzlich ist, aber wir liefern ja mittlerweile...
Von dem Kindern wir übrigens ein Lied.
Ja, wenn du viel unterwegs bist, suchst du das jedenfalls aus, wo du hinfährst,
damit was Gutes kommt. Vielleicht sollte man wirklich mal einen Song über Leberkäse machen.
Haben wir sogar schon überlegt.
Könnte ein ähnlicher Hit werden wie Oktober. Kennst du Oktober?
Ja, selbstverständlich kenne ich das. Ich unterstütze das sehr, sehr gerne, aber bitte lasst es mich nicht singen.
Tatsächlich, der Cheesy Goat, der ja auch schon mal bei Frühstück mit Bier war, als Mr. Strongman in Österreich, der hat einen Song schon mal mit Leberkäse. Den könnte man, da könnte man mal was machen.
Kann man machen.
Nein, er hat nur die Idee dazu.
Ja, wir konnten den dann nennen Love, Peace und Leberkäse.
Finde ich gut. Finde ich gut.
Also jeder, der dazu, vielleicht schneiden wir das wieder aus.
Also Copyright gesichert.
Ja, verdammt. Jetzt hast du vorher schon ein bisschen betont, ja, glyphosatfrei, gentechnikfrei. Warum betont ihr das so? Wieso ist das so wichtig? Ich meine, wir sind ja in Österreich, da geht man ja eigentlich davon aus, dass alles gentechnikfrei ist, oder nicht? Das ist ja eher Amerika.
Ja, das stimmt grundsätzlich. Wie gesagt, das dürfen in Österreich genauso wie in ganz Europa keine gentechnisch veränderten Lebensmittel produziert werden. Das stimmt auch und das hat auch jeder im Kopf. Es ist nur so, gerade im Schweinebereich wird ja als Futtermittel unter anderem gentechnisch veränderter Soja auch eingesetzt. Der kommt dann oft aus Südamerika, wo dort der Regenwald abgeholzt wird, wo massivster Glyphosateinsatz passiert, wo die Natur zerstört wird und alle diese Dinge und dann wird dieser Soja nur um die halbe Erde transportiert und dann kommt er in Europa an und ist de facto immer noch billiger wie dieser europäische Soja, der was da bei uns produziert wird. Das haben wir gesagt, mit dem wollen wir eigentlich nichts zu tun haben und noch dazu, wir wissen ja, dass der Soja in Europa verfügbar ist, wieso soll man nicht den nehmen? Und da haben sie wir schon einfach seit 2014 ganz extrem auf das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität und auf die Qualität konzentriert und darum glauben wir auch und sind ganz fest der Meinung, dass das halt auch, wenn man Gutes tut, rede auch darüber und verbinde es auch mit einer starken Marke und das ist logischerweise unser Ansatz.
Aber das habt ihr jetzt quasi freiwillig gemacht, weil laut Armer Gütesiegel brauchst du es eigentlich nicht machen, das heißt, da kannst du das mit südamerikanischen Soja füttern. Nein. Warum ist das so?
Das ist das Schöne, wie ich vorher gesagt habe, wir sind ein Familienbetrieb und wir denken nicht nur in kurzfristigen Profit, der was zwar grundsätzlich auch sein muss, es muss jede Firma wirtschaftlich laufen, aber wir haben halt auch durch unseren Eigentümer getrieben, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach unser hochqualitatives Produkt einfach noch besser machen. Wir wollen diese Haltungsbedingungen von Schweine und Rinder selber beeinflussen. Wir wollen wissen und wollen beeinflussen und garantieren, dass auf Wiesen und Felder kein Glyphosat eingesetzt wird. Und wir wollen, dass die Schweine nur bestes Futtermittel bekommen. Wir sagen 80% aus eigenem Anbau und diese Sojakomponente, die was dazu gefüttert werden muss, muss halt gentechnikfrei zertifiziert sein. Weil wir einfach mit unseren Bauern eine faire Partnerschaft haben wollen, damit wir bestes Fleisch bekommen, damit wir den besten Leberkäse herstellen können.
Man sagt ja auch als Mensch, du bist, was du isst. Oder? So wird es ja beim Schwein auch sein, was das Schwein frisst, zu dem wird es ja auch. Und das essen ja wir wieder. Also das ist ja ein Kreislauf.
Absolut. Und man muss auch immer sagen, warum braucht man den gentechnisch veränderten Soja? Nur weil er ein paar Euro billiger ist, als wie der, was wir in Europa produzieren? macht er am Ende
des Tages auf die Portion. Wieso braucht man, wenn er gentechnisch verändert ist, schneller und besser wächst?
Genau, und gegen diverseste Krankheiten resistenter ist oder gegen Pestizide, die was da eingesetzt werden, ein bisschen resistenter ist. Nur, das ist halt quasi eine Industrialisierung der Landwirtschaft und für das sind wir nicht. Wir wollen, dass ehrliche Produkte produziert werden, dass der Bauer auch ordentlich von seinem Leben, von seinem Hof leben kann, von der Schweinezucht, vom Ackerbau. Wir haben da wirklich tolle Landwirte, die was mit uns auch diesen Qualitätsweg gehen. Auf die sind wir wirklich irrsinnig stolz, weil sie ein Teil dieser Wertschöpfungskette sind, ein ganz maßgeblicher Bestandteil. Sie produzieren den Rohstoff, wir verarbeiten das Produkt und genauso gehören unsere Kunden dazu, die was quasi unser hochqualitatives Produkt dann auch an die Kunden verkaufen.
Aber warum macht die AMA das nicht zum Standard?
Das ist eine gute Frage, das muss der, die Frage muss der AMA stellen. Wir fordern schon laufend eigentlich immer, dass gerade dieses Thema gentechnikfrei wäre aus meiner Sicht ein Pflichtthema für die AMA, weil es gerade in Österreich keiner versteht, warum gentechnisch veränderte Futtermittel verwendet werden. Wie gesagt, von mir aus jederzeit, könnte jederzeit umgesetzt werden, ist aus meiner Sicht kein großes Thema. Aber warum sie es nicht machen,
muss die über die AMA fragen.
Ja, die AMA ist Zusammenschluss von Erzeuger und von Produzenten. Und da gibt es halt grundsätzlich andere Interessen, aber es gibt jetzt eine neue Geschäftsführerin der AMA. Vielleicht ist das dort einmal ein Thema.
Vielleicht hört die zu.
Ja, wer weiß, dann wissen wir es. Und weil du deine Bauern immer ansprichst, ja. 46 Schweinebauern, glaube ich, und 160 Rinderbauern knapp, die alle aus der Region kommen. Wie läuft sowas? Wie wird man den Bauer bei euch? Oder habt ihr da am Anfang, dein Schwiegerpapa, wie er das gegründet hat, ist er da zu den Bauern hingefahren und gesagt, hey, willst du mit mir zusammenarbeiten? Machen wir einen Deal? Oder wie kann man sich denn das vorstellen, so eine Zusammenarbeit?
Ja, wir haben bis 2014 haben wir immer nur einmal Gütesiegelfleisch verwendet. Da hat es teilweise auch schon gentechnikfreies Schweinefleisch gegeben am Markt, aber nicht so viel, dass wir wirklich unsere komplette Produktion abdecken können hätten. Und wir haben dann 2014 ganz intensiv bei uns überlegt, wie kann bei uns der Weg weitergehen bei GourmetFein, was brauchen wir. Das war, wie gesagt, 2014, lang bevor Corona gekommen ist und lang bevor Regionalität ein bisschen in Mode gekommen ist, haben sie wieder schon überlegt. Und wir haben damals auch die Chance gehabt, dass wir sie einen aus der Branche an Bord holen, der was bei uns den ganzen Schweineeinkauf, die Koordination mit den Bauern macht. Der ist bei uns in der Geschäftsleitung, der Franz, und der macht das höchst professionell. Und mit dem haben wir dann den Zugang gehabt und haben, wie gesagt, 2014 angefangen mit 14 Bauern, die was nach wie vor immer noch dabei sind und schätzen einfach diese Partnerschaft sehr, weil es auf Augenhöhe ist, weil wir positive Dinge beeinflussen können und wie es halt immer ist, es braucht keiner Profit auf Kosten oder auf dem Rücken vom anderen machen, sondern wir leben das einfach alle gemeinsam und das ist das Schöne.
Aber dass man so einen Bauern davon überzeugt, dass er jetzt quasi ja wahrscheinlich ausschließlich für euch produziert, versus, dass er quasi trotzdem sein Fleisch an normalem Markt verkauft, würde bedeuten, ihr seid wahrscheinlich damals hingegangen und habt ja auch mehr zahlen müssen, oder?
Selbstverständlich.
Weil das muss ja fast ein Argument sein, hey, du kommst jetzt zu uns, produzierst nur noch für uns und damit kriegst du halt auch mehr Geld.
Absolut, und das haben sie sich auch verdient, weil alles was Positives machen und gentechnikfreier Soja ist halt ein bisschen teurer als wieder andere. Dann hat er auch das Recht, dass wir ihm das abgelten. Mhm. Also ist ja auch logisch, aber wenn er mehr Bodenbearbeitung machen muss, weil er auf Glyphosat verzichtet, aus Überzeugung, dann werden wir ihm das auch abgelten. Mhm. Also wir haben da eine sehr, sehr faire Partnerschaft und die funktioniert wirklich super. Dort, wo die Partnerschaft auch auf die Probe gestellt worden ist, wenn ich vorher schon bei Corona war, war in Zeiten von Corona, wie gesagt, wir verarbeiten ca. 1500 Schweine pro Woche und wenn dann von einem Tag auf den anderen die Gastronomie komplett zu ist und das dann für 6 oder 7 Monate stößt die, wenn du alle Edelteile und da haben wir auch ca. 60 Tonnen, was wir pro Woche in die Gastronomie verkaufen und wenn da auf einmal alles geschlossen ist, dann stößt die schon vor Herausforderungen. Mhm. Aber wir haben das gemeinsam durchgestanden, wir haben gesagt, wir stehen auch zu dieser Wertschöpfungskette und haben nach wie vor alle Schweine abgeholt, ganz normal, ordentlich bezahlt und haben halt auch geschaut, dass wir durch diese damals wirklich sehr, sehr zache Zeit eigentlich drüber tauchen.
Was habt ihr dann mit dem Überschuss an Produktion da,
wenn ich sagen darf? Wir haben es am freien Markt verkauft, das war ein bisschen so, wie wenn du sagst, ja, du hast halt ein hochqualitatives Produkt ist, was zurzeit halt ein bisschen günstiger am Markt kommt. Das heißt, du kriegst halt quasi den Audi zum Toucherpreis und dann haben wir eigentlich kein Problem gehabt, dass wir unser Fleisch loswerden. Haben aber bewusst auch eins gemacht, wir haben natürlich alle diese Gütesiegel wie Gentechnikfreiheit und Glyphosatfreiheit und diese Herkunftskennzeichnung darunter gegeben, damit wir dann am Ende des Tages dann nicht sagen, wir hauen uns den eigenen Preis dann zusammen. Aber das war eine sehr herausfordernde Zeit. Also wir haben da selber auch von uns als Unternehmen sehr viel Geld in die Hand genommen, damit wir da drüber tauchen. hätten dann auch mal geglaubt, dass wir eine Förderung kriegen, aber dieses Schreiben wurde vom Ministerium nie beantwortet.
Ah, yeah.
Aber muss ich ehrlicherweise sagen, das, über das will ich gar nicht mehr reden. Das war so das, was wir jedenfalls geschafft haben in dieser Corona-Zeit, war eines, dass sie die Landwirte, unsere Vertragslandwirte auch in schwierigen Zeiten zu 100% auf uns verlassen können. Und ich glaube, das ist das, was wir ihnen auch in dem Fall bewiesen haben.
Und die Entwicklung jetzt wieder nach Corona, bist du jetzt wieder sozusagen am selben Umsatz, bist höher, hat sich das irgendwie auch verändert, weil jetzt natürlich immer mehr der Trend kommt, so weniger Fleisch essen, mehr vielleicht auch mal vegane, vegetarische Alternativen, merkt ihr das?
Also grundsätzlich, die Trends gingen auch an uns nicht spurlos vorüber. Aber wir sind da gut positioniert. Also wir sind locker schon wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Das definitiv, weil genau diese Trends ja auch uns in die Karten spielen. Wie gesagt, es wird nicht jeden Tag der Tag beginnen mit einem Frühstück mit Bier. Es ist schön und besonders, wenn er es tut.
Und auch nicht eins mit Frühstück mit Leberkäse.
Genau, und es ist am Ende sage ich es genauso. Es wird nicht jeden Tag ein Leberkäse-Semmel gegessen. Das heißt, diese Ernährungsbewusstheit ist schon da. Und wir sagen immer, aber wann du was isst, dann ist wenigstens was Gescheites und ich glaube, da haben wir genau das richtige Produkt, auch mit der Regionalität, auch mit dieser Herkunftskennzeichnung, die was wir anbieten.
Das Bewusstsein ist ja gestiegen in der Corona-Zeit für Qualität und für gutes Fleisch und für gute Herkunft und da gewinnt es ja erst dann auch.
Quasi. Absolut, ja. Ich sehe es auch so und wir sind immer ehrlich zu unseren Kunden, also wir garantieren ja mit einer eidesstattlichen Erklärung sogar alle unsere Marketing-Aussagen, das heißt, unsere Kunden können sich wirklich darauf verlassen, dass das, was wir draußen erzählen, auch wirklich zu 100% stimmt. Und dieses Vertrauen bauen wir sich immer einfach mit der Marke Comefin ganz stark auf.
Und diese Kunden, von denen du erzählt hast, wie war das am Anfang, die zu bekommen? Wie kommt man zu einer Tankstelle als Kunde?
Ja, da könnte natürlich der Fritz viel mehr erzählen als ich, wie damals zu den Beginnen. Es ist natürlich nicht leicht, gerade in einer Phase, wo du mit einem Produkt kommst, was ein bisschen teurer ist. Aber am Ende des Tages, jeder braucht sich nur selber an der Nase nehmen und selber überlegen, wie sein Einkaufsverhalten ist. Wenn er irgendwo hinfährt und er isst was und das schmeckt ihm nicht, wird er dort wahrscheinlich nicht mehr hinfahren. Mhm. Und im Umkehrschluss, wenn er dort hinfährt und sagt, boah, das war aber ein cooles Produkt, das war ein geiles Leberkässemmel, dann wird er dort wieder hinfahren. Das heißt, es wird dort mehr Geschäft entstehen und Zusatzverkauf, vielleicht mit Getränke, als wie es bei anderen Produkten ist. Und das System zieht einfach. Das heißt, produziere was Gutes, sag es dem Kunden, erzähl es dem Kunden, erklär es ihm auch, warum das wichtig ist, nicht nur für das eigene Geschäft, sondern was wir auch der Umwelt Gutes tun und dann funktioniert das eigentlich.
Habt ihr da einen Prozentsatz für Marketingausgaben, was ihr verwendet?
Nein, wir sind sehr schlecht im Zahlen kommunizieren, was das betrifft. Aber wir sind trotzdem ein typischer Mittelständler. Wir investieren schon ein bisschen was ins Marketing, aber hauptsächlich so, dass wir für unsere Kunden gewisse Materialien, Verkaufsunterstützungen für den Point of Sale zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich der hauptsächliche Bereich.
Mhm. Was mich da jetzt nur interessiert aus wirtschaftlicher Sicht, wenn man so ein Familienbetrieb ist und wie du sagst, natürlich langfristige Ziele hat und dann so regionale Partner wie die ganzen Bauern hat, dann ist ja ein schnelles Wachstum eigentlich auch nicht ganz so leicht, oder? Weil ich kann ja jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich nehme wieder nur 20 Bauern auf, weil die muss ich ja überzeugen, die muss ich ja auch zu mir in den Betrieb holen, da muss ich ja langfristige Kooperationen anbinden. Wie schaut da dann ein Wachstum aus, wenn ich eigentlich ja auch so abhängig bin von den regionalen Partnern?
Also von Seiten der Landwirtschaft hätte ich überhaupt keine Probleme. Ich glaube, wir haben Wartelisten, da haben wir irgendwann einmal bei 100 Leute aufgehört zum nur unten dazuschreiben.
Okay.
Das heißt, die Nachfrage, dass Landwirte zu uns ins System kommen, ist nach wie vor ungebrochen.
Weil ihr besser bezahlt am Ende des Tages, oder was?
Nicht nur, weil wir besser bezahlen, sondern weil wir diese Arbeit der Landwirte einfach auf eine besondere Art und Weise wertschätzen. Und ein Ding kommt auch noch dazu, die Landwirte sind auf einmal oder kriegen eine ganz andere Identifikation über unsere Herkunftskennzeichnung. Also gerade, wenn wir zum Beispiel einen Landwirt haben, da in einem Nachbarort in Brambachkirchen und dort in einem regionalen kleinen Sparmarkt, in einem privaten, dort Leberkäseprodukte von uns verkauft werden und dann steht der Name vom Bauern oben, der was im Ort dort produziert, vom Herbert und von der Anita. Dann spricht sie das in dem Ort herum und die sagen, hey, ich habe gerade einen Leberkäse gegessen von dir oder ich habe Würstel gekauft, da ist dein Name umgestanden. Und so kriegen die Bauern eigentlich auch wieder diese Wertschätzung von die Konsumenten, die was das ja verdient haben. Weil sie sind ja auch die was am Ende des Tages den Rohstoff für unsere guten Lebensmittel machen. Mhm. Und das ist schon ein besonderer Effekt und wenn man da mit den Landwirten redet, dann schätzen die das auch sehr. Also es ist einfach... Das tut einfach auch jedem gut, wenn er diese Wertschätzung kriegt für die Arbeit, die was er tagtäglich macht.
Das macht ja auch voll Sinn. Warum macht das, glaubst du, sonst keiner? Oder
wieso ist das noch nicht verpflichtend eigentlich so?
Ja, wir kriegen jetzt zumindest, also Herkunfts- Kennzeichnung ist ja ein Thema seit Jahren, ja, in der Gastronomie und überall und in der Kantinen- und Gemeinschaftsverpflegung. Warum das nicht schon längst umgesetzt wird, frage ich mich auch. Wir sind auch große Verfechter der Herkunftskennzeichnung, weil wir einfach sagen, es ist schon das Recht des Konsumenten, dass er weiß, wo sein Lebensmittel herkommt. Und wieso kann man es nicht draufschreiben? Auf jedem T-Shirt steht oben, wo es herkommt, ja, und bei vielen anderen Produkten auch. Und beim Obst und beim Gemüse. China, ja, und beim Obst und Gemüse genauso.
War es ja viel wichtiger beim Essen.
Wieso nicht bei Fleischprodukten?
Ja, also, und das muss einen Grund haben.
Es ist keine Raketenwissenschaft. Also wir können sogar den Namen vom Bauern draufschreiben. Und ja, andere müssten eigentlich nur draufschreiben, verwenden Sie Fleisch aus Österreich oder aus der EU oder aus dem Ausland. Und ich glaube, so fair und so ehrlich müssen alle Fleischverarbeiter auch selber wieder werden, dass das also im Konsumenten sagen trauen, wo es herkommt. Mhm. Aber ich sage immer wieder, die Herkunftskennzeichnung ist nicht eine Frage des Könnens, sondern einfach eine Frage des Wollens.
Also da gibt es schwarze Schafe und in deiner Branche.
Ja, und aus meiner Sicht, es wäre einfach einmal eine gesetzliche Regelung notwendig. Aus meiner Sicht, ich verstehe es nicht, warum das nicht schon längst einmal umgesetzt wird. Warum enthaltet es den Konsumenten vor?
Wir haben uns deine Produktion unten vorher kurz angeschaut, wir sind schnell durchgegangen durch den Schaugang, weil eine darf man ja natürlich nicht wegen den Regulierungen. Und da hat man ziemlich genau gesehen, auf diesen großen Wagen sind die QR-Codes oben, wo du uns erklärt hast, das Fleisch kommt quasi vom Bauern her, hat dann am Wagen immer den QR-Code oben und durch die Produktion geht immer quasi genau der QR-Code, der gescannt ist, bis zur Verpackung hinten, bis zur Abpackung, wo das Etikett drauf kommt und da kommt dann der Name drauf. Das heißt, ist ja eigentlich gar kein Rocket Science, einfach mit QR-Code den Weg zu verfolgen der Produktion und am Ende zu sagen, Pickerl drauf, das ist vom Hansi und das ist vom Sepp und so geht's aus. Ist nicht schwer.
Absolut nicht. Also ich würde es gerne so bezeichnen, wie bei unserer Rocket Science wäre und das kennen nur wir, weil wir so super sind. Aber am Ende des Tages, das, was wir machen, natürlich mit dem Namen des Bauern am Produkt, ist natürlich schon ein bisschen die Kür in der Geschichte. Das glaube ich schon, dass das nicht jeder kann, aber es müssen ja alle Lebensmittelhersteller sowieso verpflichtend ein Herkunfts- oder Rückverfolgungssystem etabliert haben. Das heißt, wenn es irgendwo einen Produktrückruf gibt, musst du genau belegen können, woher deine Inhaltsstoffe oder deine Rohstoffe waren. Das heißt, das ist ja verfügbar. Man müsste es nur draufschreiben. Und ich gehe jetzt gar nicht so weit, dass ich sage, es muss jede Wurst den Namen vom Bauern drauf haben. Aber dass man zumindest draufschreibt, wo das Schweinefleisch oder Rindfleisch her ist es aus Österreich oder ist es aus Deutschland oder zum Beispiel bei Kalbprodukten ist es sehr oft aus Holland, dann muss ich das halt draufschreiben. Und für mich ist immer nur die Frage, warum will ich es nicht draufschreiben? Will ich es einfach nicht oben stehen haben, weil ich halt vielleicht eine schöne österreichische Marke etabliert habe und halt meinen Konsumenten nicht sagen will, dass das Fleisch nicht aus Österreich ist. Und ich glaube, da müssen sie alle wieder ein bisschen mehr an der Nase nehmen. Und eines ist sicher, der Konsument fordert es und der Konsument hat das Recht, dass er weiß, woher seine Lebensmittel kommen. Ist dasselbe auch in der Gastronomie. Wir rühmen sie immer, wir sind ein Tourismusland und wenn du dann auf die Skihütte gehst und dann einen Kaiserschmarrn isst und ein Schnitzel und du weißt nicht, ist das Ei vom Kaiserschmarrn ein Flüssigei aus, weiß ich nicht, Polen oder sonst irgendwo oder beim Schnitzel, weißt du nicht, ist das aus Österreich oder ist das irgendwo her, dann frage ich mich schon immer, das geht aus meiner Sicht einfach nicht.
Finde ich ganz genauso, ja. Wie ist es eigentlich, wie seid ihr da branchenmäßig vernetzt da? Kennst du die ganzen anderen in der Branche? Wie stehst du vielleicht da zu Tönnies? Die sind ja oft da verschrien.
Also man kennt sie natürlich in der Branche schon und jeder macht ein bisschen so seinen eigenen Bereich. Also ich habe ja grundsätzlich ein Verständnis für jeden, wie er es macht. Nur wir müssen einfach schauen, gerade bei diesem Thema Herkunftskennzeichnung, weil es so viel positive Effekte hat für Klima und für Transparenz und für Qualität. Man muss einfach schauen, dass man diese Dinge positiv beeinflusst. Und da muss sich jeder selber an der Nase nehmen. Ich weiß schon, jeder hat seinen eigenen Bereich, den was er beliefert und wo er sich auch ein bisschen spezialisiert hat. Da sind wir halt im Bereich hochqualitative Lebensmittel halt aus meiner Sicht sehr führend, auch im Leberkäse. Aber es gehört für mich einfach auch ein bisschen ein übergreifendes Denken dazu. Das heißt, ein bisschen langfristiger und nachhaltiger denken, nicht nur für das Kurzfristige.
Aber haben wir uns da nicht ein bisschen selber ins Fleisch geschnitten? Ich komme aus einem Gastronomiebetrieb am Land, im Innviertel. Wir haben früher einen Schlachtraum dabei gehabt und meine Oma hat ganz früher, also sogar wo ich noch gut zurückdenken kann, selber geschlachtet, bis das dann quasi verboten worden ist. Wir haben einen sehr tollen Schlachtraum, der ist nur für das eingerichtet worden und das ist dann verboten worden. Meine Oma hat nicht mehr selber schlachten dürfen, dann ist das in die Großschlachter reingegangen und da haben sie natürlich dann über den Preis gespielt und dann sind immer mehr von diesen kleineren Schlachtungen weggekommen hin zu nur noch diese Riesenbetriebe und dann werden natürlich auch die Wege länger dorthin. Haben wir uns das nicht irgendwann auch einmal selber eingebrockt, dass wir quasi alleine durch solche Regulierungen dann schon die Qualität da schlechter machen?
Also, wie gesagt, das Thema Hausschlachtung, da habe ich auch ganz andere Meinung. Ich glaube, dass schon auch die Wertschätzung bei einem Tier so da sein muss. Da gibt es nämlich einen, die machen es gut und es gibt einen, die machen es nicht so gut. Und da muss ich schon sagen, also bevor ein Tier irgendwo leidet, zu Hause ist man lieber, es kommt in einen professionellen Betäubungsprozess quasi hat halt eine ordentliche Schlachtung. Aber was schon ist, das ist aus meiner Sicht das, was viel mehr drüber steht, ist, dass wir in Summe viel weniger bereit waren, für Lebensmittel Geld auszugeben. Und somit sind die Einheiten immer größer geworden und diese Industrialisierung immer vermehrter geworden. Und das ist halt das, was sich jetzt gerade wieder ein bisschen dreht. Also man kennt ja die Statistiken, dass man früher, weiß ich nicht, 20-30% vom Haushaltseinkommen für Lebensmittel ausgegeben hat. Jetzt sind wir, glaube ich, weiß ich nicht, bei 10-12% in die letzten Statistiken. Und das dreht sich aber jetzt auch gerade wieder. Das heißt, jetzt ist es wieder so, dass die Preise auch bei Lebensmitteln wieder steigen. Das ist auch das, was alle Konsumentinnen und Konsumenten im Supermarkt auch merken, dass die Preise steigen. Aber diese Ultra-Globalisierung und Industrialisierung, das ist sowieso nicht nur in der Lebensmittelbranche, sondern eigentlich bei fast allen Branchen vorbei.
Ist es nicht auch gut, dass der Preis von Fleisch wieder höher wird?
Absolut.
Wo sollte der sein?
Absolut. Naja, wir sind jetzt schon gerade beim Schweinefleischbereich bei einem Börsepreis von 2,40 Euro. Das heißt, du hast Auszahlungsbeträge von ca. 270, 280 Euro, was der Bauer für ein Schwein bekommt. Wir waren aber, da hat es auch schon Phasen gegeben, da waren wir bei der Hälfte.
Wahnsinn.
Und da kannst du nicht mehr wirtschaftlich produzieren. Und jetzt muss man sich das schon vorstellen, jetzt gibt es ein Schwein, das hat einmal gezüchtet werden müssen und dann ist er auf die Welt gekommen, der Bauer hat sich darum kümmern müssen, der hat das Feld bestellen müssen, dass er das Futtermittel für die Schweine bereitstellen kann, mästet das quasi ein halbes Jahr lang, was bei ihm am Bauernhof ist und für alle diese Leistungen, das was, wo wir ein tierisches Produkt haben, wo der Bauer sich darum kümmern muss, wo man schauen muss, dass das Tier ordentlich gehalten wird und das verkaufe ich dann um 130 oder 140 Euro.
Das ist unglaublich.
Und dann soll jeder mal selber überlegen, was sein Handy kostet.
Ja.
Dann kriege ich, weiß nicht, 6, 8, 10 Schweindeln für ein iPhone.
Das geht sehr gut.
Da muss ich
schon
ganz ehrlich sagen, dass sich diese Wertigkeit ändert, auch in die Köpfe der Konsumenten, ist gut. Dass sich auch da dieser Fleischkonsum insofern ändert, dass er sagt, ich is weniger, aber wenn ich was is, dann dafür hochqualitative Dinge. Das ist aus meiner Sicht genau der richtige Weg.
Jetzt habt ihr hier aber auch schon früh dafür entschieden, auch quasi da einen Riegel vorzuschieben und nicht die Schlachtung und das alles auszulagern, sondern das auch quasi selbst zu machen oder nicht die Schlachtung selbst zu machen, aber sehr nahe. Wie läuft das bei euch? Ihr habt zwei Schlachtbetriebe?
Genau, wir haben zwei Partnerbetriebe, das sind auch zwei Familienbetriebe aus der Region, weil wir auch wollen, dass der Lebendtiertransport garantiert unter einer Stunde ist. Und da haben wir zwei Betriebe, die was eben gerade das Thema Betäubung und Schlachtung sehr ordentlich erledigen. Wo man sich auch darauf verlassen kann, wenn man da was ausmacht, dass das auch funktioniert. Und wie gesagt, keine Industriebetriebe, so wie der Tönnes, den was du vorher angesprochen hast, der was 25.000 Schweine am Tag schlachtet. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Da sind wir froh, dass wir in unseren kleinen Familienstrukturen bleiben können.
Und das ist natürlich schon eine Krux, weil das, stellen Sie, wie schlachtet man ein Schwein, ohne dass Stress leidet. Hat, ohne dass es leidet, weil der Stress ja irgendwie wieder ins Fleisch wahrscheinlich geht. Und man möchte ja natürlich auch das Tier nicht.
Und
Angst. Wie macht man das?
Ja, genau. Und wie geht der Prozess dann weiter? Wenn das geschlachtet ist, kommt es zu euch. Erzähl uns das nochmal von vorne weg. Gell?
Also grundsätzlich ist es so, dass ja das Schwein ja im Stall lebt 6 Monate. Das heißt, da eigentlich sich an die Bedingungen im Stall sehr gut gewohnt hat. Und der erste Stressfaktor ist ja gerade das Thema Lebendtiertransport. Wie gesagt, wir erledigen das mit einem eigenen Transporteur, der was ausschließlich für uns fährt. Das ist auch ein Landwirt, das heißt, der kann sehr gut mit Tieren umgehen. Oft ist es halt so, bei anderen Betrieben, dass halt da in der Nacht irgendein Transporteur kommt, teilweise nicht einmal gut Deutsch kann, weil das natürlich nicht die begehrtesten Jobs sind, dass ich Lebendtiertransport mache.
Und das wird im Schwein aber wurscht sein.
Jein, weil im Eins passiert, wenn dieser Fahrer nicht gut umgehen kann mit den Schweinen, da schon wirklich ein großer Stresspegel entsteht, wenn die Schweine quasi unverhältnismäßig grob auf dem LKW rauftrieben werden.
So da entsteht schon viel Stress.
Da entsteht schon mal viel Stress. Und was dann tagtäglich ist, ist, dass Schweine von Oberösterreich in die Steiermark kommen und von der Steiermark quasi raufkommen. Und wenn sie selber da runterfährt und in dem Tunnel immer diesen Druck spürt, das spüren ja die Schweine auch hinten. Also die kriegen schon einen Stress, je länger wie der Transport ist. Wir wollen das, dass das unter einer Stunde ist. Sie haben dann am Schlachthof nochmal Zeit, dass sie sich regenerieren, dass dort nochmal ein bisschen was trinken und ein bisschen was fressen, eine Kleinigkeit. Und dann ist eigentlich der wichtigste Punkt die Betäubung, dass die so schnell und einfach wie möglich geht. Und dann wird es quasi eh, die Tötung erfolgt eh übers Entbluten.
Und dann kommt das Schwein, das geschlachtet ist, wieder zu euch und wird bei euch zerlegt.
Genau, die Schweinehälften kommen dann zu uns und wird dann bei uns in der Zerlegung zerlegt in diese Teile, die was wir brauchen. Auf der einen Seite für die Leberkäseproduktion und auf der anderen Seite die Teile wie Filetkarree etc., die was dann auch mit der Herkunftskennzeichnung in die Gastronomie gehen.
Jetzt hat man natürlich hat man früher oft ein schlechtes Bild gehabt vom Leberkäse. Vom Leberkäse, da hat es immer geheißen, da kommen nur die Restleine, da kommt das eine, was man überall anders nicht verwerten kann. Ihr habt jetzt gesagt, nein, machen wir nicht. Also wir hauen nicht den Rest rein, der ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber der halt einfach nicht so qualitativ hochwertig ist, sondern ihr habt gesagt, wir nehmen eigentlich das Schnitzelfleisch quasi,
absolut,
oder? Also das Beste.
Wir wollten nie ein günstiges Produkt produzieren, sondern wir wollten immer, und das war unser Anspruch, wir wollten immer das beste Produkt produzieren. Das heißt, du musst auch ordentliche Fleischteile nehmen, wie du richtig sagst, hintere Schulter, Schulterfleisch, Schinkenfleisch, Schnitzelfleisch, was da bei uns in den Leberkäse reinkommt. Wie gesagt, wir haben ca. 75% Schweinefleisch drin und 25% Rindfleischanteil. Und das wird dann bei uns verarbeitet. Auch alle anderen Zutaten sind hochqualitativ. Das heißt, wenn du bei uns einen Käse-Leberkäse hast, hast du da Heumilch-Emmentaler drin aus Salzburg. Und das ist schon, das riechst du einfach und das schmeckst du einfach auch. Und das war immer unser Anspruch, das beste Produkt machen mit dem besten Fleisch. Wir verzichten auf Geschmacksverstärker, weil wir es nicht brauchen. Wir verzichten auf Verdickungsmittel, weil wir es nicht brauchen. Wir verzichten auf Farbstoffe, weil wir es nicht brauchen. Alle diese Schummelstoffe verwenden wir nicht. Und es ist so, tu was Gutes rein, verarbeitest professionell und dann kommt da was Gutes raus. Aber
so ist
damit, das darfst du dann eh nachher probieren und selber überprüfen.
Ja, etwas, was wir immer wieder hören bei Qualitätsprodukten. Das ist
ja
auch das eine immer wichtig.
Und Geschmacksverstärker kommen auch in unser Produkt nicht rein, nämlich in Zipferbier, das wir hier stehen haben. Wir stoßen dann an und kommen zum Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Das ist immer der Teil, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten sprechen. Wir haben ja gemeinsam studiert. Vielleicht ist da mal irgendwas passiert, was Lustiges.
Hast du irgendeine Geschichte für uns?
Also ich bin zumindest froh, dass ich nicht alle auskommen muss.
Es reicht uns eh auch. Erzähl mal irgendwas.
Es war ja grundsätzlich so, dass ich während meiner Zeit auf der Uni ja zwar sehr gern studiert habe, aber mir ja alle anderen Dinge viel lustiger werden.
Komisch.
ÖH engagiert und bei der AG und dort und da. Und jetzt habe ich halt nicht immer so viel Zeit gehabt für die Hausübungen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kennst, da hat es gerade in Statistik früher immer gegeben, da hast du diese Hausübungen ankreuzeln müssen.
Ja.
Das heißt, habe ich die Hausübungen gemacht oder nicht?
Genau, hast du es gemacht?
Ich habe in Quartember nicht gehabt.
Okay.
Genau, hast du die Hausübungen gemacht, hast vorher ankreuzeln müssen und dann bist du entweder drankommen oder nicht.
Und da waren ja viele Leute im Kurs, da hast du auch die Chance gehabt, dass du nicht drankommst.
Genau, das war am Anfang so, weil am Anfang brauchst du die Kreizeln nicht, also kreizelst du das nicht und zum Schluss wird es halt dann irgendwann so, dass du weißt, hoppala, was das ist, du musst die Quote erfüllen, jetzt musst du auch kreizeln. Und dann habe ich mir gedacht, passt, ich mache die Kreuze und habe mich vorher noch gemeinsam mit einem Kollegen beraten, wie man das grundsätzlich so rechnet in der Statistik, damit ich nicht abschreiben sage. und wie es halt der Teufel haben will, so Hippesreuter dran an die Tafel vorrechnen. Das wird jetzt spannend, aber ich habe eine einzige Chance. Ich gehe raus, wie wenn es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt wäre, mit dem vollen Selbstvertrauen raus auf die Tafel, schreibe das ab wie ein junger Gott und 3-4 Zeilen Ergebnis, doppelt mit der Kreide unterstrichen und war schon wieder am Rückweg und bin schon fast gesessen.
Geleck.
Und dann sagt der Prof, Entschuldigung, Herr Hilfsreiter, eine Frage. Und ich habe gedacht, nein, nicht. Und dann hat er mich irgendwas gefragt und ich habe halt leider null Ahnung gehabt.
Ja, ein Statistiker.
So. Und dann hat er gesagt, ich muss ihm irgendwas erklären. Und ich habe gesagt, naja, Schwierig. Das weiß ich jetzt nicht. Sagt er, ja, ich hab's heute. Das kommt davon, wenn sie mechanisch abschreiben, weil sie haben nämlich eine Zeile vergessen in der Herleitung. Okay. Danke für den Hinweis. Scheiße. Das heißt, nächstes Mal beim Abschreiben schau genau und kontrollier, ob's wirklich alle Zeilen da ist.
Und aber eine gute Strategie hat fast funktioniert.
Hast du es dann gekriegt, die Hausaufgabe?
Nein, nein, nicht. Nein, ich bin okay. Am nächsten Mal wieder dran gekommen, logischerweise. Ja, Strafe muss sein. Das ist
scheiße. Hey, jetzt, Florian, reden wir kurz vielleicht über den Familienbetrieb. Mhm. Du hast ja quasi, kann man sagen, eingeheiratet. Du bist ja der Schwiegersohn vom Chef. Wie ist das mit der Familie zusammenarbeiten? Wie kann man sich das vorstellen, mit dem Schwiegerpapa im Betrieb zusammenarbeiten? Wie läuft das auch mit der Freundin? Wie funktioniert das? Wie diskutiert man denn auch mit der Familie, wenn einmal was irgendwie schwierig ist?
Also grundsätzlich funktioniert es blendend bei uns, weil wir einfach...
Was anderes darfst du jetzt auch nicht sagen.
Nein, würde ich auch nicht und weil es auch nicht so ist. Weil wir einfach schon...
Wer ist der Mann da draußen?
Nein, wir haben eins, wir haben eine komplette Leidenschaft, die was uns einfach für das Thema da beseelt. Und wie gesagt, ich komme selber von einer kleinen Metzgerei, was jetzt nichts mit der Firma zum tun hat. Das heißt, ich bin schon in einem Kutterwagerl groß geworden. Das heißt, ich habe schon eine ganz andere Liebe zu dem Thema. Und jetzt ist es halt schon so, dass sie wir einfach auch perfekt ergänzen, so muss ich schon sagen. Dass man natürlich immer sagen muss, in einem Familienbetrieb ist halt auch so, dass du im Urlaub oder am Abend oder dort auch mal gewisse Themen besprichst. Die Frauen zwingen uns dann meistens dann dazu, wenn wir wieder aufhören müssen. Aber das ist komplett klar. Und der Fritz hat das alles aufgebaut und hat das mit einem Geist befüllt, dieses Unternehmen, was richtig cool ist. Und es macht eigentlich jeden Tag wirklich super viel Spaß, da herinnen zu sein. Wir ergänzen sie perfekt. Und wenn es wirklich einmal staubt, der Fritz ist ja ein guter Rum-Fan, der hat in seinem Büro einen Rumstehen. Und wenn wir irgendwas Heftigeres diskutieren, dann gibt es vorher einen Rum, dann passt es.
Geil.
Gute Problemlösung.
Ja, das gefällt mir.
Und du hast gesagt, du bist in der Metzgerei aufgewachsen. Wie war denn das als kleiner Bub?
Ja, also das war ein ganz andere Verhältnisse. Wir haben eine kleine Metzgerei gehabt in Bad Ischl. Da war ich, glaube ich, 15, wie wir es zusperren müssen haben, weil mein Vater da leider viel zu früh verstorben ist. Aber wir waren halt damals, wie wir das gemacht haben, waren wir immer im Betrieb mit, also wenn er drinnen gearbeitet hat. Wir haben da ca. 15 Leute gehabt. Also so ein kleiner Betrieb. Damals noch Anfang der 90er Jahre, wo das war, wo ich das so richtig mitgekriegt habe und da hast du überall reingehen können, da bist du mit den Kutterwagerl herumgefahren und der Vater hat nebenher Würstel gemacht, also es war schon ganz ein eigener Flair und war aber auch richtig tolle Zeit. Aber es war auch genauso damals so, man hat sich genauso auch um die Qualität kümmern müssen, genauso darum, dass man sich diese Kundschaften so überzeugt von den Produkten, die was man macht.
War das so als junger Bub Schweinerl zu töten? Ich meine, das ist natürlich
wir waren am Schlachthof überall mit meinem Vater, also das war für uns ein natürlicher Vorgang. Und so ehrlich muss man sein, wenn wir Fleisch essen wollen, wird irgendwann einmal ein Tier dafür sterben müssen.
Wir sind nicht mehr konfrontiert damit. Nein, aber es ist so.
Und es ist halt so, das, was ich immer sage, aber dafür mach was Ordentliches draus. Schau vorher mal, dass dem Tier gut geht. Schau mal, dass da ordentliche Haltungsbedingungen gibt. Schau dann, dass alle anderen Dinge wie Transport und Schlachtung auch gut erledigt werden. Und dann verarbeitet das hochqualitative Fleisch, das was man auch wirklich schätzen macht, zu einem guten Produkt. Und das ist das Wichtige.
Aber dein Lebensplan wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgeschaut haben, oder? Du wirst ja nicht gedacht haben, dass du irgendwann zu Gourmet-Fein kommst. Du hast deine Frau kennengelernt und dann war irgendwann einmal die Diskussion, hey, kommst du ins Unternehmen? Wie ist das gewesen?
Ja, also das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass der Fritz da einen Neubau geplant hat, war beim ersten Familientreffen. Also das hat mir meine Frau gar nicht einmal erzählt, dass das so ist, dass er eine Leberkäse-Firma auch hat, weil er ja zwei andere Firmen auch noch gehabt hat parallel. Das heißt, das habe ich schon gewusst, aber dass er eine Leberkäse-Firma baut, habe ich nicht gewusst. Das hat er mir dann erzählt. Also wir haben sie immer schon gut verstanden, wir denken da ähnlich, was das Geschäft betrifft und da war es irgendwann einmal naheliegend und hat mich auch ehrlicherweise gefreut, weil es ja trotzdem auch, es ist ja nicht so, dass man automatisch dafür prädestiniert ist,
Der
Schwiegersohn ist, sondern man muss schon seinen Job ordentlich erledigen, da ist er auch fordernd, auch zu Recht und das ist ja das, was wir nicht nur von uns selber in der Geschäftsleitung fordern, sondern auch von allen anderen Mitarbeitern.
Wir haben gelesen, ihr habt auch eine Du-Kultur im Unternehmen.
Ja, absolut.
Was macht das aus?
Naja, immer, wir sind alle keine Prinzessinnen herinnen. Also ich sehe es trotzdem so, wenn du einer gehst jeden Tag und ich gehe jeden Tag gerne einer und man verbringt viel Zeit und wir haben alle einen anstrengenden Job zu erledigen, weil wie gesagt, wir haben Kunden in Ungarn, in Österreich, wir beliefern mittlerweile oder liefern ein Drittel unserer Produktionsmenge mittlerweile nach Deutschland. Wir haben da große Kunden von einer Total, einer Eni, einer Aral. Also wir müssen schon auf höchstem Niveau arbeiten. Das hat halt nichts mehr mit einer kleinen Landmetzgerei zu tun. Das heißt, da sind die Jobs schon anstrengend, wir sind jeden Tag gefordert und ich sage immer, wenn wir einen guten Job machen, dann muss aber das auch Spaß machen. Also dann darf auch zwischendurch einmal der Schmäh rennen und sowas. Also das brauche ich ja auch selber, damit es ein bisschen locker wird. Weil das Geschäft ist hart genug, gerade in diesen Zeiten, wo die Inflation auch zuschlägt und dementsprechend muss die Stimmung auch bei der Mannschaft auch hoch sein. Also ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen, wenn da irgendwer Herr Hippersalter sagt, dann fühle ich mich gleich nur mehr um 10 Jahre öder. Das brauche ich nicht.
Und wie ist das jetzt mit Mitarbeitern? Ihr habt ja fast 200 Mitarbeiter. Tut man sich da leicht für die Produktion Mitarbeiter zu finden? Ich denke mal ja, der muslimische Anteil an Mitarbeitern wird wahrscheinlich ziemlich niedrig sein,
ja,
oder?
Ja, das definitiv. Aber für mich ist ja kein Problem. Es kann ja jeder sich einen Job suchen. Wir haben auch einen Job, wo du dich nicht jeden Tag mit Schweinefleisch beschäftigst, sondern halt auch in einem Lager oder in der Technik oder sonst irgendwo. Nein, aber es ist für uns genauso herausfordernd, wie es für alle Unternehmen ist. Man muss halt seine Hausaufgaben machen. Man muss grundsätzlich mit den Mitarbeitern in-house ordentlich umgehen, ordentlich bezahlen, Wertschätzung bieten. Und das spricht sich auch herum. Und da kannst du 1000 Inserate schalten. Wenn du das Betriebsklima intern nicht in Ordnung hast, wird sich nie mehr bewerben, weil das wird sich immer herumsprechen.
Und habt ihr auch Lehrlinge? Also kann man bei euch, was kann man da lernen? Kann man
Fleischer.
Klassischer Fleischer.
Unbedingt. Wir suchen immer wieder Lehrlinge, weil der Metzgerberuf ja nicht der ist, der was komplett überrannt ist, sondern man muss eh selber für den Nachwuchs sorgen und wir bilden jedes Jahr so circa 2 Lehrlinge aus.
Wo glaubst du denn, wird sich das jetzt alles hinentwickeln, die nächsten 10, 20, 30 Jahre? Wie siehst du das? Habt ihr da Prognosen?
Ja, ich glaube, dass die Lebensmittelproduktion in der nächsten Zeit schon richtig spannend wird. Wie gesagt, es wird Richtung Qualität gehen, es wird dieser vegane Trend genauso auch kommen. Aus meiner Sicht.
Wird es einen veganen Leberkäse geben von euch?
Wird selbstverständlich einmal jemanden geben von uns.
Ah, okay.
Ja, sicher, man darf sich auch dem nicht verwehren, weil am Ende des Tages, die, was wir ansprechen wollen, sind ja auch schon Flexitarier. Wie ich vorher gesagt habe, du kannst nicht 7 Tage in der Woche Leberkäse essen, da kannst du nur der Beste sein, wird das nicht das Gesündeste sein, was du machen kannst, aber wenn's was isst, isst halt was Gescheites. Und das ist unser Ansatz. Also wir werden sie logischerweise auch diese veganen Produkte am Markt bringen. Das ist zwar ein bisschen Überzeugungsarbeit bei uns intern, bei den Metzger, aber ich sage immer wieder, der Wurm muss im Fisch schmecken und nicht im Fischer. Also da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen die falsche Zielgruppe.
Gut, ja. Dale Carnegie.
Und Thema Produktion auch in der Zukunft. Ich war mal in den Medien, kann ich mich erinnern, irgendwann im Dezember bezüglich der steigenden Strompreise. Mhm. Jetzt haben natürlich viele Produktionen zu kämpfen. Wie geht's euch da? Wie ist da der Trend hin auch mit der Energie? Denk mal, Fleischverarbeitung, ihr habt da große Öfen unten stehen, das kostet alles viel Energie. Wie schaut es da aus? Kommt es da zurecht und wie ist da der Trend da weiter?
Also damals im Herbst, das war schon, also vor einem Dreivierteljahr, das war schon ganz komisch, weil wir haben bei der Firma Zellinger, wo wir diese Strompreisthematik gehabt haben, haben wir vorher 10 Cent Stromkosten gehabt und dann haben sie uns geschickt, sie erhöhen uns auf 99 Cent. Das ist schon eine prickelnde Erhöhung.
Ja.
Haben da jetzt aber relativ gut drüber gedacht und haben jetzt wieder eigentlich einen vernünftigen Preis. Aber was damals im Herbst war, ich glaube, das hat eh jeden betroffen, der das damals abschließen müssen hat, wo sich jeder im Kopf gegriffen hat, was da für ihre Preise aufgerufen.
Aber da wirst du einmal schnell nervös, wenn du es auf Firma leitest und der Strompreis verzehnfacht
sich. Ja, das hast du nicht ganz drinnen in die Preise. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber das ist nicht so. Aber wir haben auf der einen Seite wirklich gute Kunden, darum wollten wir auch mit diesen Schreiben an diese Zellinger Kunden sie informieren, was halt auch gerade Sache ist. Nicht, dass es immer heißt, ja, wir erhöhen einfach die Preise grundlos, sondern wir wollen diese Qualität produzieren, wir wollen in Österreich produzieren, wir steigen da auch von der Qualität keinen Schritt zurück und das wollen wir auch unsere Kunden immer wieder erklären, egal ob es über Informationen sind oder über Social Media oder wie auch immer.
Und reizt es euch auch als mit so einem eigenen Produkt für einen Customer, also für einen Kunden selber da zu sein?
Also mehr B2C quasi?
Ja, wir dürfen wir jetzt mittlerweile seit kurzem für Billa Oberösterreich den 500-Gramm-Block Leberkäse liefern. Das heißt, jeder, der was Gourmet-Fein Leberkäse mühe kann, dort jetzt auch schon kaufen. Was uns super freut, was jetzt auch so der erste große Schritt ist im Lebensmitteleinzelhandel, den was wir da machen.
Partyblock hast du, oder?
Partyblock und 500 Gramm, also bei uns heißt das eigentlich Leberkäse Carpaccio. Also, also unter 500 Gramm ist ja kein Leberkäse mehr. Und der ist perfekt für zu Hause und schön ist, wenn man dann auch hinten drauf schaut und vielleicht erkennt man irgendwie einen Namen von einem Bauern aus seiner Nachbarschaft oder aus irgendeiner Ortschaft und kann dem vielleicht auch die Wertschätzung entgegenbringen und sagen, ich habe einen Leberkäse von dir gegessen, freut mich, danke für das, dass du das Fleisch dafür erzeugt hast. Also das würde mich freuen, wenn wir da viel positive Rückmeldungen kriegen.
Und so einen darf man nämlich auch verlosen oder drei sogar.
Unbedingt, wenn ihr wollt, jederzeit gerne.
Wir haben gesagt, wir posten ein Foto auf Instagram, das werden wir jetzt dann gleich machen, unser Titelbild quasi für den Podcast und jeder, der dieses Titelbild kommentiert und liked, kann dann teilnehmen. Wir verlosen drei Party-Packages von Gourmet-Fein, damit es bei der nächsten damit es bei der nächsten Familienfeier dann was Gescheites zum Essen gibt.
Genau, also wir haben da diese Partybox, wo 5 Sorten Leberkäse drinnen sind. Das heißt, ich sage immer, das ist das einfachste 5-Gänge-Menü, was sogar wir Männer zusammenbringen. Also,
das ist geil.
Viel Spaß und lasst euch das dann jedenfalls schmecken.
Sehr cool. Ja, Florian, dann sagen wir danke. Danke auch, dass du uns unterstützt mit Frühstück mit Bier, dass du auch diese Folge auch unterstützt. Und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss, zum Bier-Rap.
Bier-Word-Rap.
Meine Lieblings-Leberkäse-Sorte ist
Chili Cheese.
Chili Cheese, werden wir probieren dann.
Wie oft in der Woche esse ich Leberkäse?
Ja, nicht jeden Tag, aber 2 bis 3 Mal in der Woche schon. Und das nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf.
Mein Lieblingstier?
Ja, ich habe schon eine sehr große Präferenz zu Schweinen. Schweine sind schon richtig coole Tiere. Sehr intelligent.
Drum verstehst du mit dem Kalle so gut.
Aber ich sage immer wieder, wir sind im 4-beinigen Schweinegeschäft und nicht im 2-beinigen. Also, ich kenne mich bei den 4-Beinen da in dem Fall besser.
Was macht Schweine so aus? Warum machst du es denn so?
Sind ein bisschen intelligenter wie ich. Also.
Ja, Schweine sind nicht ziemlich intelligent. Absolut. Das darf man nicht unterschätzen.
Aber wie merkt man das im Umgang mit Schweinen, dass sie intelligent sind?
Ich lade euch mal ein, könnt ihr mal in einen Schweinestall kommen zu uns, da direkt in der Nähe und dann wird's merken, wie sie grundsätzlich auch diese Bereiche im Stall aufteilen, was fressen, welche Gruppendynamik das da drinnen ist, wie das Wühlverhalten ist. Also das ist schon extrem intelligentes Tier. Und wie gesagt, man muss diese Tiere auch wieder diese Wertschätzung entgegenbringen und wir dürfen diese Tiere halten, damit wir es am Ende des Tages irgendwann zu einem guten Lebensmittel verarbeiten und für das muss man auch dankbar sein.
Schön.
Oh, ich glaube, das können wir so stehen lassen.
Und auch sehr reinlich, oder? Sans.
Grundsätzlich schon.
Achso, also, dann hast du weniger mit Schweinen zu tun.
Alter, was ist?
Nein, wenn ich mir deine Wohnung manchmal anschaue, dann...
Ja, was, die ist wunderschön.
Komm, nein, deine alte Wohnung.
Ich lade ja schon so lange nicht mehr.
Gut, bevor das jetzt in einem Beziehungskrieg ausartet, freuen wir uns jetzt auf einen guten Leberkäse. Was dürfen wir jetzt verkosten mit dir?
Also wir werden, glaube ich, 8 Sorten Leberkäse haben, es wird Klassik dabei sein, es wird Käse dabei sein, Chili Cheese, Tomate Mozzarella, Käsespeck, ich glaube Steinpilztrüffel haben wir auch vorbereitet für euch. Also
merkst du, aus mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
So soll es sein.
Und zum Abschluss noch, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier, egal ob tot oder lebendig?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, habe ich echt lange überlegt, aber ich glaube, wer echt einmal cool wäre, leider ist er schon verstorben, war der Bud Spencer.
Bud Spencer
war doch echt cool, oder?
Ja, Bud Spencer ist cool.
Sitzt mal hin auf Bier mit Leberkäse mit Bud Spencer.
Terence Hill hat gerade wieder gesagt, dass er noch einen Film machen möchte.
Ja, war cool.
Jetzt, dass er wieder war anscheinend cool. noch zum Abschluss einen Film rauskommt. Aber es ist cool.
Aber mit den Filmen sind wir alle aufgewachsen, oder? Sogar unsere Kinder kennen die schon. Also ist schon extrem cool. Bud Spencer war schon mal cool.
Ja, und Bud Spencer passt irgendwie auch zu Leberkäse.
Mhm. Okay.
Ja. Dann sagen wir danke, Florian, und danke Gourmet-Fan.
Schön, dass du da wart.
Bis schön, bald, dass du hier seid.
Und jetzt gehen wir essen.
Ja, Mahlzeit.
Frühstück mit Bier.